Wie kann die Wirtschaft der Zukunft aussehen? Was macht die Next Economy aus? Und wer kann uns auf dem Weg dorthin inspirieren? Herzlich willkommen beim Next Economy Talk. In diesem Podcast erkunden wir gemeinsam mit euch die Wirtschaft der Zukunft. Heute gibt es die vierte Podcast-Folge in unserer Reihe zum Thema Kooperation 2.0. Hier sprechen wir mit Unternehmerinnen namhafter Pioniere aus dem Nachhaltigkeitsbereich und fragen sie, was Kooperation für sie bedeutet und wie sie diese leben. Ich bin Sarah Neves, ich bin Mitgründerin des NELA Next Economy Labs, eines Think- und Do-Tanks zur Wirtschaft der Zukunft. Die Podcast-Reihe ist Teil eines Projektes zur Kooperation zwischen Nachhaltigkeitsunternehmen, das wir dort gerade durchführen. Warum haben wir das Thema Kooperation gewählt? Wir sind der Überzeugung, dass eine Wirtschaft der Zukunft auch auf kultureller Ebene eine Revolution braucht. Wir müssen lernen, gemeinsam zu kooperieren, statt immer nur zu konkurrieren. Die gewaltigen Transformationen, vor denen wir als Gesellschaft mit unserer Wirtschaft stehen, können wir nur gemeinsam bewältigen. Dafür suchen wir hier nach inspirierendem Beispiel. Heute haben wir Linda Preil zu Besuch. Linda arbeitet im Fair Sustainability Team bei Einhorn. Einhorn ist ein sehr hippes Berliner Start-up, das nachhaltige Kondome und Periodenprodukte herstellt. Dazu wirst du uns bestimmt gleich mehr erzählen, Linda. Willkommen hier im Podcast erstmal.
Danke, Sarah, für die Einladung.
Genau, vielleicht erstmal kannst du dich kurz vorstellen. Wer bist du und wie bist du bei Einhorn gelandet?
Ich bin Linda. Ich bin 2016 bei Einhorn gelandet. Als Praktikantin damals, weil ich eigentlich Südostasienwissenschaften und BWL und VWL, also der Studiengang hieß Kulturwirtschaft, in Passau studiert habe und Indonesisch gelernt habe in der Uni und Einhorn jemanden gesucht hat, der für sie nach Malaysia geht, um dort die Lieferkette unserer Kondome aufzudröseln und zu schauen, wie eigentlich Kautschuk angebaut wird. Und da Malaysisch so ähnlich ist wie Indonesisch, habe ich mich beworben und bin als Praktikantin damals nach Malaysia gereist für Einhorn. Und seitdem, dann habe ich meine Masterarbeit hier geschrieben und bin übernommen worden und seitdem arbeite ich hier. Genau, und ich bin bei Einhorn im Fair Sustainability Team und bin hauptsächlich verantwortlich für den nachhaltigen Kautschuk in unseren Kondomen. Bin aber auch in unseren anderen Lieferketten von den Periodenprodukten beratend tätig bei meiner Kollegin und begleite einige New Work-Prozesse innerhalb des Unternehmens.
Ja, spannend. Voll die wahnsinnige Möglichkeit, da als Praktikantin nach Malaysia zu reisen. Richtig ja, cool. Hättest du gedacht, dass du mal da landest, als du das Studium begonnen hast?
Nee, auf keinen Fall. Es war dann immer auch die Frage meiner erwachsenen Verwandten, wie, du arbeitest für eine Kondomfirma, hattest du dir das so vorgestellt mit deinem Studium? So. Nee, aber es ist eigentlich eine ziemlich coole Nische.
Schön. Super, wir haben ja heute das Thema Kooperation, über das wir reden wollen. Magst du den Satz vervollständigen? Gelungene Kooperation bedeutet für mich?
Vertrauen und Gespräche auf Augenhöhe. Oder auch nicht nur Gespräche auf Augenhöhe, sondern dass man sich auf Augenhöhe begegnet und damit eben sowohl es hinbekommt, die Bedürfnisse der einen Seite als auch der anderen Seite in Entscheidungsprozesse einzubeziehen oder je nachdem, auf welcher Ebene eben die Kooperation stattfindet. Aber dass es nicht ein einseitiger Handel sozusagen ist, sondern dass sich auf einem gemeinsamen Level begegnet wird. Nicht zu einem Selbstzweck sozusagen, sondern um etwas Größeres zu erreichen gemeinsam.
Also Kommunikation auf Augenhöhe zu einem größeren gemeinsamen Zweck quasi.
Ja, also ein größerer, das klingt manchmal so, so hochgestochen, aber einfach eine Kooperation oder die Kooperation, die ich bisher geschlossen habe oder eingegangen bin, die hatten ein Ziel vor Augen und das Ziel war nicht unbedingt für den Vorteil des einen Kooperationspartners, sondern es war einfach ein gemeinsames Ziel, was beide hatten und worauf beide sich committen konnten, um dann gemeinsam voranzuschreiten. Für mich ist Kooperation als Unterschied zum einfachen Geschäft zum Beispiel, das ist ja meistens so ein Handel, ich gebe dir A und bekomme von dir B. Und Kooperation ist also nicht dieses klassische Tauschgeschäft von ich gebe dir A und bekomme von dir B, sondern wir beide geben zum Beispiel A und B rein und C entsteht dadurch. Also es ist eine andere, ja, es ist eine andere Ebene.
Ja, ein bestimmter Mehrwert daraus entsteht.
Ja, genau. Und das meine ich mit dem etwas Größeres sozusagen, also dieser Mehrwert, ja, genau.
Das ist dann, meine nächste Frage wäre gewesen, was sind die Potenziale von Kooperation in deinen Augen? Das ist wahrscheinlich dann schon dieser Mehrwert. Oder würdest du da noch was anderes sehen?
Ich glaube, dass durch Kooperation einfach neue Dinge entstehen können, beziehungsweise dadurch, dass mehrere Menschen zusammenkommen, dadurch einfach auch Problemstellungen zum Beispiel von unterschiedlichen Seiten betrachtet werden können und dadurch einfach auch bessere Lösungsideen oder so zustande kommen, als wenn nur eine Person sich an einer Sache zerdenkt. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall ein Mehrwert bei rumkommt, bei erfolgreicher Kooperation.
Kannst du da aus deinem Unternehmensalltag, vielleicht auch gerade aus dem Fair Sustainability Team, ein gutes Beispiel nennen, wo du das Gefühl hast, da ist wirklich Kommunikation auf Augenhöhe stattgefunden und ein Mehrwert ist daraus entstanden?
Auf jeden Fall. Also jetzt konkret aus meiner eigenen Arbeit haben wir die Regenerative Rubber Initiative gegründet, also eine Initiative, die verschiedene Stakeholder beinhaltet, sowohl Kautschukbäuerinnen und Bauern aus Südthailand, eine Latexaufbereiterin, unseren Kondomproduzenten und verschiedene Kondommarken, die alle auf Augenhöhe zusammenarbeiten, um zu schauen, wie wir biodivers quasi Kautschuk anbauen können und diesen Kautschuk in Produkte integrieren können. Und da arbeiten Wettbewerber miteinander zusammen, da arbeiten Thailänder mit Malaysiern zusammen und wir Deutschen noch mit denen. Da sind unterschiedliche Bildungsabschlüsse, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Hintergründe. Alle kommen zusammen, um zu erreichen, dass nachhaltig angebauter Kautschuk einen Absatzmarkt findet und alle Menschen innerhalb dieses Projekts irgendwie einen Mehrwert dadurch bekommen. Was super herausfordernd ist, weil einfach so viele unterschiedliche Hintergründe sozusagen beachtet werden müssen. Aber was dabei rumkommt, ist einfach, gibt es, glaube ich, so nicht in der Kautschukindustrie bisher.
Ja, abgefahren, richtig spannend. Und was habt ihr dann so eine Art runde Tische oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wir haben, es ist ein bisschen losgestoßen war es ursprünglich durch uns, durch Einhorn, die eben diese Kautschukbauern identifiziert haben über eine Uni vor Ort in Thailand. Und dann haben wir gesagt, boah, wir wollen voll gerne mit euch zusammenarbeiten und haben dann gewusst, okay, wir können gar nicht direkt jetzt nur mit den Bauern zusammenarbeiten. Wir brauchen ja auch noch die weiteren Wertschöpfungsschritte, die zwischen den Bauern und uns quasi stattfinden. Und haben dann eben diese Latexaufbereiterin gefunden und der Deal mit ihr war aber nicht, wir arbeiten mit dir zusammen, du kriegst irgendwie mehr Geld dafür, dass du mit den Bauern zusammenarbeitest, sondern schon da war klar, hey, es wäre mega cool, mit dir zusammenzuarbeiten, um diese Bauern zu integrieren, aber du musst an die Idee glauben. Wir können nicht mit dir zusammenarbeiten, wenn du einfach nur sagst, du hast einen finanziellen Mehrwert dadurch, sondern es geht nur, wenn du bereit bist, auch Zeit da rein zu investieren, in diesen Beziehungsaufbau, um Vertrauen herzustellen, um auch zu checken, so warum machen wir das eigentlich, weil wir daran glauben, dass diese Art des Anbaus und diese Art der Unterstützung von Bäuerinnen und Bauern unseren Planeten nicht so sehr abfuckt und unsere Gesellschaft weiter voranbringt. Und das hat sie halt gespürt und hat gesagt, geil, da mache ich mit. Und genauso was auch mit dem Kondomproduzenten. Und so sind wir denen nicht begegnet auf diesen typischen, wir sind ein Unternehmen und wir zahlen dir mehr Geld dafür, dass du irgendwas machst, sondern ja, wir sind irgendwie ein Unternehmen und würden gerne mit diesen Bauern zusammenarbeiten, aber es ist ja auch mega cool, also wir brauchen dich dafür, aber es wäre cool, wenn du mitmachst, wenn du es halt auch siehst, dass das einen Mehrwert gibt. Und wenn der gesehen wird, also wenn sich in einer Kooperation auf ein gleiches Ziel eingeschworen werden kann, dann ist es zwar immer noch herausfordernd, sich dann zu treffen auf einer Ebene, aber man weiß ja, wofür man es tut und wofür man schwitzt und manche Tränen vergießt sozusagen.
Ja, eigentlich ist der Mehrwert mehr als nur die Bezahlung, die ihr gebt, ne? Der Mehrwert ist auch, dass sie quasi einen Beitrag leistet zu einem Wandel.
Ja, ja.
Und jetzt, was diese nachhaltige Kautschuk betrifft, gibt es da bestimmte Erfolge, die ihr nachweisen könnt? Oder was sind da die nächsten Schritte?
Also wir haben Genau, wir haben mit 30 Bäuerinnen und Bauern angefangen und haben dann gemerkt, die Prozesse sind viel leichter umzusetzen, wenn wir mehr Kautschuk hätten als das, weil dann einfach, ne, die Maschinen nicht extra stillstehen müssen, weil einfach eine größere Menge zum Beispiel hergestellt wird. Und haben dann gesagt, als Unternehmen haben wir gesagt, gut, unser Ziel ist es ja, einen positiven Impact zu generieren. Und den, klar, können wir den für uns generieren und dann das zu unserem Unique Selling Point, also unserem Alleinstellungsmerkmal zu machen und damit dann große Marktmacht zu erlangen. Oder wir gehen einen anderen Weg von Kooperationen und sagen einfach zu anderen Marken, die unsere Wettbewerber sind auf dem Markt, sagen, hey, wenn ihr nachhaltige Kondome machen wollt, ihr könnt doch auch diesen Latex benutzen. Dann kriegen die Bauern mehr Prämie. Mehrere Bauern wechseln ihre Anbauweise, um eben nachhaltigen Kautschuk anzubauen, was weniger dem Boden schadet, unseren Planeten abfuckt. Und wir schaffen trotzdem unser Ziel, nämlich einen positiven Impact zu generieren, aber eben nicht, indem wir es alleine machen, sondern indem wir das, was wir schon geschafft haben, irgendwie anderen zur Verfügung stellen, damit die das auch machen können. Und da eben bewusst quasi auf Gewinn oder auf Marktmacht zu verzichten, sondern auf diesen Impact zu gehen und zu sagen, nur so können wir irgendwie Nachhaltigkeit leben und nachhaltig wirtschaften, wenn wir es alle machen und nicht nur, wenn es ein paar Einzelne sind, die das machen.
Ja, krass. Und funktioniert es, mit Konkurrenten zusammenzuarbeiten? Weil das war bis jetzt immer so der Punkt, dass es hieß, ja, Kooperation mit anderen Unternehmen schön und gut, aber vielleicht am besten mit denen, die nicht in meinem Marktsegment fischen.
Ja, also der einzige Zielkonflikt ist, dass wir sagen, dass halt die Gefahr ist, dass Greenwashing betrieben wird, ne? Dass dann sich quasi mit Lorbeeren geschmückt wird auf anderer Seite, die gar nicht da sind. Oder dass Dinge behauptet werden, die nicht Teil der Kooperation sind. Und da haben wir aber schon auch ausgewählt, mit wem wir zusammenarbeiten, und haben halt gesagt, du kannst gerne unseren Latex haben, oder was heißt unseren, das ist ja auch nicht unserer Latex, aber du kannst gerne Teil davon werden, aber du musst dich einfach auf einen bestimmten Verhaltenskodex quasi einigen, mit dem wir zusammenarbeiten, damit das funktionieren kann. Und du musst auch in deiner Kommunikation nach außen, also dein Marketing oder gegenüber Dritten, sagen, was da Teil davon ist und was nicht Teil davon ist. Und das hat am Anfang schon so ein bisschen gerüttelt und geschüttelt teilweise. Und da haben wir auch gemerkt, okay, das passt oder das passt nicht. Weil wenn es einfach nur eine Bereicherung deines eigenen Unternehmens ist und du aber nicht den Grund siehst dahinter, dann haben wir gemerkt, dann funktioniert es halt nicht. Also man muss schon, es geht schon einfacher, wenn ein ähnliches Mindset vorherrscht, als wenn das nicht da ist.
Mhm. Ja, total. Und wie ist es mit den Leuten jetzt da in Malaysia? Also ich habe das Gefühl, wir haben auch immer so bestimmte Vorstellung von Nachhaltigkeit und von, das ist das Ziel, da wollen wir unsere Gesellschaft hin transformieren, und oft das Gefühl, dass Menschen in so einem ganz, mit einem ganz anderen kulturellen Background, mit auch einem ganz anderen, ja, einer ganz anderen Ökonomie, in der sie leben, da auch einen anderen Bezug zu Nachhaltigkeit haben oder eben auch weniger einen Bezug dazu haben. Wie habt ihr das da erlebt?
Also wir haben unsere Kondome werden in Malaysia produziert, aber der Kautschuk kommt aus Thailand. Das heißt, wir sind quasi in den beiden Ländern mit unserer Lieferkette aktiv. Und also ja, es gibt ein komplett unterschiedliches Verständnis von Nachhaltigkeit, aber das ist ja jetzt noch nicht mal unbedingt jetzt zwischen Deutschland und Malaysia so. Das ist ja schon außerhalb meiner Berliner Nachhaltigkeitsbubble und meinen Eltern zum Beispiel so. Also ich glaube, wie man sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, ist ja, würde ich sagen, gibt es schon hier sehr, sehr, sehr große Unterschiede und Differenzen. Zum Beispiel mit den thailändischen Kautschukbäuerinnen und Bauern, die haben eine ganz andere Naturverbundenheit, weil sie einfach Land besitzen, was sie selbst bewirtschaften, wo sie selbst die unmittelbaren Folgen vom Klimawandel sehen, wenn krasse Dürren da sind oder krasse Überschwemmungen, was beides stattfindet, sodass sie einfach viel höhere Sensibilität haben, zu wissen, was, wenn wir auf unserem Land weiterhin krass viel künstlichen Dünger und künstliche Herbizide benutzen und weiterhin Monokulturen anbauen und unsere Böden damit kaputt machen, dann haben unsere Kinder davon nichts mehr übrig. So, dann, das ist einfach eine unmittelbare Folge ihres eigenen Handelns, ist ihnen viel bewusster, würde ich sagen, als einem Menschen, der hier in einer in Berlin lebt, in der Stadt, und der irgendwie merkt, okay, Spritpreise werden teurer oder Elektrizität wird teurer, aber es ist nicht dein eigenes Handeln, irgendwie nicht zu fliegen, weniger Fleisch zu essen oder so Dinge. Du spürst nicht unbedingt die Konsequenzen deines Handelns, wohingegen das, würde ich sagen, bei Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch in Deutschland der Fall ist, viel unmittelbarer erlebbar sind als zum Beispiel Menschen in der Stadt. Und deswegen glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, ob Nachhaltigkeit anders verstanden wird von Leuten in Malaysia oder von Thailand, ich glaube, ich würde nicht unbedingt diese Ländergrenzen als Grenzen ziehen, sondern eher soziokulturelle oder soziale Gefüge als Grenzen ziehen und da einen gewissen Bildungsstandard, eine gewisse Sektor, in dem du tätig bist und so weiter. Und da kannst du, glaube ich, viel eher Parallelen ziehen zwischen den oder eben Unterschiede sehen zwischen den Gruppen.
Und wenn du jetzt diese Kooperation, die du beschrieben hast, die ja letztendlich auch so ein bisschen so eine Lieferkettenkooperation ist, was würdest du sagen, sind da die Fallstricke und die Schwierigkeiten, denen man auch in so einer Form der Kooperation begegnet?
Ich glaube, also das merken wir auch in anderen Lieferketten von uns, wenn das Erwartungsmanagement am Anfang nicht klar war, also wenn nicht geklärt ist, was das Ziel ist oder was der Mehrwert ist, auf den wir gemeinsam versuchen einzuzahlen, dann sorgt es irgendwann für Frustration, weil irgendwie das Verständnis von dem größeren Ganzen ein unterschiedliches ist und damit dann Strategien gewählt werden, das zu erreichen, womit was dann der andere Partner quasi nicht mehr versteht oder nicht mehr mitgeht und sich wundert, hey, warum sind wir denn jetzt eigentlich da abgebogen in unserer Kooperation? Das hätte ich jetzt anders gesehen. Also ich glaube, ein Erwartungsmanagement kann schieflaufen. Ich glaube, es hat aber auch ganz oft was mit den Personen zu tun, mit denen du zusammenarbeitest. Also jetzt, wenn man es auf einer Organisationsebene betrachtet, kannst du heute Ansprechpartner A haben und mit dem weißt du genau, was das Ziel ist, was der Mehrwert sein soll, warum diese Kooperation da ist, und dann plötzlich ist diese Person A nicht mehr in dieser Organisation tätig und du hast jemand anderen, der eigentlich weiß, dass das Ziel ist, aber ganz ist einfach nicht dieses Vertrauen herrscht oder diese Augenhöhe, auf die man einfach schon Beziehungsarbeit betrieben hat, und dieses Vertrauen erstmal herzustellen und sich irgendwie auf einer bestimmten Ebene zu begegnen, das ist nicht immer sofort replizierbar, nur weil es der gleiche Kontext ist, sondern das ist manchmal auch einfach eine persönliche Frage, wie du mit Menschen umgehen kannst oder wie du mit Personen umgehen kannst, die in einer Gruppe für etwas sich einsetzen.
Mhm. Hast du da Erfahrungen, was es braucht, damit solche Vertrauensräume gut entstehen können?
Ja, ich glaube, es braucht, oder zumindest was bei mir in der Vergangenheit immer, wann es immer gut war, wenn ich über diese Menschen was wusste. Wenn ich nicht nur wusste, die gehen irgendwie um 8 zur Arbeit und um 7 wieder oder um 5 wieder nach Hause und sind irgendwie gut da drin, Excel-Tabellen auszufüllen, sondern wenn ich irgendwie auch wüsste, die haben einen Hund zu Hause oder der Mama geht es gerade nicht gut oder sie essen gerne Frühlingsrollen oder, also das sind jetzt so irgendwie ganz plakative Beispiele, aber einfach, wenn du den Mensch hinter der Aufgabe gesehen oder wenn ich den Mensch hinter der Aufgabe oder hinter der Funktion sehen konnte und wenn ich irgendwie auch mal ein Bierchen mit dem getrunken habe oder so, dann war es einfacher oder dann ist dieses Vertrauen viel mehr entstanden. Oder das ist auch in Meeting-Kontexten so, wenn du am Anfang, was wir bei Einhorn irgendwie als Regel haben oder als Teil unserer Kultur ist, dass wir erstmal ein Check-in machen, wenn wir in ein Meeting gehen und da eben sagen, wie geht's uns gerade? Und da kann eben auch sein, ich hatte eine richtig schlechte Nacht, weil mein Kind nicht geschlafen hat oder so. Und dann weißt du aber, ah krass, die Person ist heute so und so drauf, weil ihr Kind schlecht geschlafen hat. Jetzt weiß ich auch, alles, was sie in diesem Meeting sagt, sagt sie halt einfach gerade müde. Das heißt, es kann morgen vielleicht schon wieder ganz anders aussehen. Und sowas aber nicht nur auf einer Ebene mit deinem eigenen Team zu machen, sondern das auch mit Geschäftskooperations, wie auch immer, Partnern zu machen, da schafft man automatisch ein bisschen Vertrauen, weil die Menschen sich irgendwie öffnen und sich noch einen anderen Teil ihrer selbst zeigen. Und damit entsteht für mich Vertrauen.
Mhm. Ja, voll der gute Punkt. Ich merke auch, ich kann mit Menschen richtig gut zusammenarbeiten, wenn ich mal mit ihnen Bier getrunken habe, aber auch wenn irgendwie einfach ich zumindest so ein bisschen so ein Bild habe, wer da eigentlich vor mir sitzt.
Ja, ja, genau.
Das kann ich richtig gut nachempfinden. Genau, du meintest ja auch, dass du irgendwie bei Einhorn in diesem New Work-Bereich tätig bist. Mhm. Würdest du sagen, das ist auch eine Ebene, wo ihr Kooperationen lebt in den Formen der Zusammenarbeit bei Einhorn? Und wenn ja, wo?
Ja, New Work ist ja schon so ein Buzzword wie Nachhaltigkeit und ein ganz schön weites Feld. Aber oder was uns voll hilft, ist, dass wir gut vernetzt sind in der zum Beispiel in der Startup-Szene oder auch in der New Work-Szene und da einfach Austausch haben mit anderen Organisationen und Unternehmen, die bestimmte Dinge weniger konventionell machen und wir dann eben Austausch haben über, sag mal, wie ist eigentlich euer Gehaltssystem aufgebaut? Könnt ihr uns das mal erklären? Vielleicht können wir euch unseres erklären und dann lernen wir was daraus und können es für unsere jeweiligen Organisationen besser machen. Aber ich würde sagen, das ist vielleicht noch nicht auf so einer richtigen Kooperationsebene, sondern eher auf so einer Netzwerkaustauschebene. Aber was jetzt gerade immer mehr wird oder wo wir merken, dass wird irgendwie, da spüren wir gerade, dass wir da in diese Richtung gehen, ohne dass das jetzt irgendwie schon konkret benennbar ist, dass wir merken, dass zum Beispiel AktivistInnen oder ja, Menschen, die ihre eigenen NGOs haben oder so, mega krass Wissen haben in bestimmten Bereichen, sei es Intersektionalität oder Feminismus oder Rassismus oder also verschiedene Themen, die uns selber beschäftigen, bei denen wir merken, die sind dafür gar nicht die ExpertInnen. Und wir könnten voll gut eigentlich eine Kooperation mit solchen Menschen eingehen, die sich von Projektantrag zu Projektantrag hangeln und irgendwie nicht so genau wissen, wo sie ihr Geld herbekommen, also schon, aber eben eine ganz andere wirtschaftliche Perspektive haben als wir, die irgendwie ein sicheres Einkommen durch den Verkauf unserer Produkte generieren können. Und wie wir da schauen können, wie können wir zusammenkommen und wie können wir uns gemeinsam für bestimmte gesellschaftsrelevante Themen einsetzen und aber mit den Stärken, die wir beide mitbringen, sozusagen einerseits die Expertise und ein bestimmtes Netzwerk, andererseits die finanzielle Sicherheit und da dann gemeinsam gucken, okay, was wäre eigentlich ein cooler Output, den wir gemeinsam generieren könnten, um den Mehrwert zu schaffen, nämlich Antirassismusbildung in die Gesellschaft zu bringen oder so. Das ist jetzt ein Beispiel, ne? Aber dass wir da merken, dass man nicht immer nur auf dieser wir kaufen Wissen ein und können das dann vermehren oder drucken oder wie auch immer, sondern wir können ja auch gucken, okay, wir würden gerne deine Expertise haben, was kannst du eigentlich im Umkehrschluss von uns gebrauchen, was würde dir helfen und nicht immer nur auf dieser rein transaktionalen Ebene von mit Geld quasi gucken, sondern auch gucken, was gibt es noch oder wo können wir noch reingehen, wo können wir noch mehr gemeinsam schaffen, als wir es alleine schaffen würden. Mhm.
Super spannend. Gibt es noch irgendwas Spannendes, was du in Bezug auf Einhorn und Kooperationen erzählen kannst? Irgendwelche spannende Kooperationen, die ihr macht innerhalb des Unternehmens oder
ja, was leider nicht geklappt hat, aber eine Kooperationsebene oder ein Kooperationslevel, was, glaube ich, so noch nicht was in Einhorns Geschichte vorher noch nie der Fall war, dass wir ja 2020 das Olympiastadion gemietet hatten, um dort ein großes Demokratiefestival zu feiern, was dann aufgrund von Corona leider ins Wasser gefallen ist. Aber das war, glaube ich, Kooperation Next Level. Also es war ja auch nicht von Einhorn, sondern das war einfach eine Kooperation aus Menschen, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen das größte Demokratiefestival Deutschlands versuchen, auf die Beine zu stellen. Und da waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da waren mega viele Ehrenamtliche, da waren Leute, die irgendwie Events organisiert hatten, da waren Leute, die sich mega in politischen Prozessen auskennen, um Petitionen einreichen zu können. Also es war einfach so ein Level von Menschen, die zusammengekommen sind und gemeinsam kooperiert haben. Und das war auf jeden Fall, also ich selbst war da nicht Teil von. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so viele Insights geben, aber ich glaube, das war auf jeden Fall das krasseste Learning auf tausend Ebenen, wie man gut, warum, mit welchen Menschen zusammenarbeiten kann, um etwas auf die Beine zu stellen gemeinsam.
Mhm. Ja, voll schade, dass es nicht stattgefunden hat.
Ja, auf jeden Fall richtig
schade. Gibt es den Plan, das nochmal zu machen?
Nee.
Okay.
Nee, das war das war der Spirit, der da herrschte. Und jetzt ist die Suche nach dem Nächsten.
Ja. Cool, dann jetzt noch meine Abschlussfrage. Wie sieht für dich eine Next Economy, eine Wirtschaft der Zukunft aus, in der Kooperation eine wichtige Rolle spielt?
Ich glaube, dass es eine Wirtschaft geben muss, in der wir einfach sehr, sehr, sehr viel kleinteiligere Netzwerke spinnen, in der wir wissen, es gibt einfach, also in denen es nicht so Silos gibt von, das ist Unternehmen 1 und das ist Unternehmen 2, die machen das und die machen das, sondern innerhalb dieser Unternehmen zum Beispiel arbeiten ja auch Menschen, die sich mit demselben Thema beschäftigen, die aber nicht miteinander reden und die auch die Lösungen, die sie arbeiten, selbst für sich erarbeiten, statt gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, die dann für beide, jetzt um auf zwei Unternehmen gebrochen, für beide Relevanz haben wird. Und ich glaube, es muss einfach auf viel, viel, viel mehr Ebenen diese Austausch und diese Netzwerke geben, damit wir es schaffen, eine Veränderung herbeizuführen oder eine nachhaltigere Veränderung. Ich glaube, da kommen wir auch ein bisschen hin. Also es gibt ja voll viele Unternehmensnetzwerke, die zum Beispiel sich über Rezyklat Lösungen für Plastikprodukte oder so auseinandersetzen. Also es gibt auf verschiedenen Fachebenen, gibt es das schon, aber ich glaube, das muss viel, viel, viel kleinteiliger und viel, viel mehr werden. Und es muss für eine Next Economy auch nicht um Gewinnmaximierung gehen und darum gehen, wie kann ich irgendwie meinen Profit am schnellsten, am höchsten werden lassen, sondern also es muss eine andere Zieldefinition von Wirtschaft geben, nämlich irgendwie, wie schaffen wir es im Einklang zu leben mit den Menschen und dem Planeten, auf dem wir sind. Und quasi, wer schafft die beste Balance? Und das ist dann die Messgröße, die wir haben, statt irgendwie Wachstum. Also ich glaube, wenn wir dieses Wachstum weiterführen und da nicht Kosten internalisieren, die einfach da sind, dann wird es keine Next Economy mehr geben irgendwann. Ja, traurig, aber wahr.
Ja. Dann hoffen wir mal sehr, dass wir das schaffen. Ich finde auf jeden Fall, ihr seid ein sehr inspirierendes Beispiel. Und ja, vielen Dank dir für deine Zeit und die Ideen. Genau, danke, dass du hier im Podcast warst.
Danke dir, Sarah, für deine spannenden Fragen und dass du mich damit auch zum Nachdenken angeregt hast.
Das war die Podcast-Folge mit Linda Preil von Einhorn zum Thema Kooperation. Schön, dass ihr dabei wart. Beim nächsten Mal geht es weiter mit spannenden weiteren Einblicken zum Thema Kooperation. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal.